Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Servus Tobias, hi.
Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin. Doch, eigentlich weiß ich schon. Es gab mal eine News-Folge ich glaube, im vergangenen Jahr. Da wurde über eine Neuerung bei der Deutschen Bahn berichtet und da ging es um das Thema 3D-Druck. Und während man so, ich bin ja so SEO-technisch gerne mal ein bisschen unterwegs, ich schaue ja, wo findet man eventuell spannende Folgen, wo findet aber man halt eben auch spannende Themen. Aber ich gucke halt eben auch hin und wieder mal auf alte Folgen drauf und habe dann festgestellt, naja, beim Thema 3D-Druck, das kommt nicht so ganz aus der Pötte. Ich lese mich mal ein bisschen ein und wie es dann halt eben so passiert, ja, kommt dann meistens eine Folge für uns neu dabei raus. Das passiert dir, das passiert mir. Und so wie du vor kurzem über die Maut referiert hast, referiere ich dann heute über den aktuellen Stand des 3D-Drucks in der Logistik. Mag man im ersten Moment dann erstmal so denken, wovon redet der? Bleibt mal dabei, wird spannend, weil das Thema hat durchaus Potenzial, in Logistik noch einiges zu bewegen, auch wenn es da heute sicherlich noch nicht ist. Grundsätzlich die Grundprinzipien des 3D-Drucks, mal gucken, wie häufig ich mich da heute verspreche. Ist vor allen Dingen die additive Fertigung. Darunter versteht man, dass man quasi von Grund auf etwas druckt und dieses etwas kann von einer kleinen Schraube bis zu einer Hauswand quasi mittlerweile alles sein. Der 3D-Druck ist an der Stelle insofern relativ weit fortgeschritten. Es bedarf halt eben dann immer der entsprechenden Größe des Druckers. Ne? Eine Hauswand zu drucken braucht dann natürlich etwas mehr. Und was ich bei der ganzen Sache immer relativ spannend finde, ist halt eben, woraus es dann gemacht wird, woraus besteht dann so ein 3D-Druck am Ende. Das muss ja auch irgendwo herkommen, das fällt ja nicht aus dem Himmel und mit Luft wird auch nicht gedruckt. Und das sind dann typischerweise Materialien wie Kunststoffe, Metalle, Keramiken und sogar Beton.
Genau, ich habe beim Drüberfliegen in der Vorbereitung habe ich noch Food dazu geschrieben, weil ich glaube, mittlerweile werden sogar Steaks gedruckt oder Fleisch. Ja.
Genau, du kannst Fleisch drucken, ob da Fleisch dran ist, wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall in einer bekömmlichen Art und Weise. Das heißt, du schneidest da nicht in ein Stück Plastik rein, sondern es ist dann halt eben schon, hat von der Konsistenz her, glaube ich, ist es auch Fleisch. Aber machen wir
Es
kein
ist
Fleisch in der Logistik, aber es ist halt eben mittlerweile möglich, ne?
Irgendeine
Daher.
Proteinpumpe, genau, und dann
Genau.
hat es das Feeling von Fleisch, ja.
Ist halt eben die Frage, ob es was anderes ist gegen das, was du heute bei großen Fast-Food-Ketten bekommst, lassen wir das so da stehen, ohne Namen zu nennen.
Ja,
Und wer,
aber das ist ja
ja.
bei den anderen Materialien genauso. Du
Genau.
kannst natürlich eine Schraube drucken, wenn du sie aus dem falschen Material druckst, hilft sie auch nichts, ne? Sondern das ist wahrscheinlich die Kunst, das Material richtig zu finden auch, ne?
Genau, das ist die ganz große Herausforderung. Ich bin auf der Suche danach. Ich habe ja dann meinen Freund ChatGPT mal wieder ein bisschen gefragt, aber da kam jetzt ehrlicherweise nicht so sonderlich viel Spannendes daraus. Deswegen habe ich mich so ein bisschen über die Keywords da lang gehangelt und fand dann also ganz spannend einen Beitrag bei den VDI-Nachrichten.com. Verlinken wir euch auch entsprechend, wo dann für das zweite Quartal 2024 ein Quartalsbericht drin war. Ich zitiere mal, der Metallsektor des additiven Manufacturings, kurz AM, erreichte in einem Wert von 1,4 Milliarden Dollar im zweiten Quartal 2024 ein Wachstum von 10% gegenüber dem Vorjahr, trotz eines Rückgangs der Druckerverkäufe um 2,2%. In ähnlicher Weise erreichte der Polymermarkt 2,05 Milliarden US-Dollar und wuchs im Jahresvergleich um 7,4%, trotz ebenfalls rückläufiger Maschinenverkäufe von minus 0,5%. Insofern eine ganz spannende Nachricht, als dass der 3D-Druckermarkt an der Stelle mittlerweile in Milliarden gemessen wird. Ne? Das ist natürlich dann weltweit. Es ist auch Dollar, aber spielt ja jetzt, ne? Ich glaube, Dollar, Euro stehen gerade 0,98 zu 1. Also kann man dann halt eben in Euro auch fast ausdrücken. Das heißt, es gibt da einen relativ großen Markt. Jetzt muss man aber fragen, relativ, ja, relativ ist dann relativ klein, wenn man das Ganze weltweit nimmt. Aber es ist auf jeden Fall kein absolutes Nischenprodukt mehr. Wenn man dann also weiter schaut, dann habe ich bei FortuneBusinessInsights.com einen Industriebericht gefunden von 2023. Die globale Marktgröße für 3D-Druck wurde im Jahr 2023 auf 22,39 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 27,5 Milliarden US-Dollar in 2024 auf 150 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 wachsen und damit eine jährliche Wachstumsrate von größer 20% aufweisen. Fand ich auch einen ganz spannenden Einstieg. Darunter gibt es dann also auch die lineare Gleichverteilung, wie ein Markt dann halt eben schön wachsen könnte. Und das hat das ganze Thema dann halt eben für mich so ein bisschen dahin gebracht, na, 3D-Druck in der Logistik könnte doch halt eben schon spannend sein, weil es diverse Anwendungsgebiete geht. Und deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen draufschauen, ein bisschen tiefer schauen und wollen halt eben dann gucken, wie wir bei dem Thema weiterkommen. Im ersten Moment.
Vielleicht noch so meine Lieblingsreferenz als Ergänzung: Der deutsche Lebensmittelmarkt hat ungefähr 300 Milliarden. Dann weiß man, der 3D-Druck hat davon einen Teil, aber wenn er jetzt auf 150 Milliarden wachsen soll, dann kommt er schon aus der Nische raus. Also es bleibt noch eine gewisse Zusatzleistung, aber ist natürlich schon.
Weil man da unterscheiden muss, ne? Du schaust aus Deutschland, ich berichte die Zahlen Milliarden weltweit. Ne?
Also mir geht es nur darum, dass
Zahlen gesucht, aber
ne? Bei der Größenordnung hat man ja meistens jetzt nicht irgendwie einen Vergleich mit, es kostet ein Auto oder so, ne? Aber wenn man so sagt, so ein bisschen ein Feeling dafür. Genau.
Jawohl, und dann sind wir eigentlich schon in einem Bereich, der wo kann man denn 3D-Druck in der Logistik anwenden? Der klassische Fall, und daher hatte ich ihn ja auch, das war damals eine Meldung, wo die DB Schenker Logistik in der Bahnlogistik darauf gesetzt hat, weltweit ihre Ersatzteile per 3D-Druck anfertigen zu können. Insofern die Produktion von Ersatzteilen ist da ein sehr spannendes Thema, ist sogar ehrlicherweise das, was ich recherchiert habe, auch eins der Hauptthemen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand ein neues Produkt auf den Markt bringt und das nur noch druckt, aber dieser 3D-Druck in der Logistik von Ersatzteilen ist insofern halt eben spannend, als dass an der Stelle nicht alles vorgehalten werden muss und du hast halt eben im Zweifel also auch riesige Transitzeiten, ne? Verbunden mit Kosten. Das heißt also, wenn irgendeine Schraube in Australien fehlt und das Ersatzteillager ist in Deutschland, dauert es per Flug mal mindestens 24 Stunden, bis es da ist. Wenn du dann auf Schiff gehst, bist du bei 6 bis 8 Wochen. Mit der Bahn kommst du fast gar nicht runter und so weiter und so weiter und so weiter. Spielt an der Stelle erstmal keine Rolle. Wenn es aber halt eben eine entsprechende Vorlage für den 3D-Drucker gibt, kannst du dir das Ding halt eben in ein paar Stunden unten ausdrucken und kannst es dann halt eben verwenden. Der zweite Punkt, und das ist auch gleichzeitig der weiterer großes Anwendungsgebiet, du kannst halt eben dein Lager optimieren. Ne? Heute ist es halt eben so, von der Schraube 1 brauchen wir 10 Stück, von der Schraube 2 brauchen wir 3 Stück und von der Schraube 3 brauchen wir eigentlich nur 1. Wenn du die halt eben dann drucken kannst, kannst du im Zweifel noch ein bisschen auf Vorrat drucken, aber eigentlich kannst du auch in so einem On-Demand-Produktionsverfahren darauf eingehen, musst halt eben mal gucken, dass du die Druckkapazitäten haben. Es ist nicht so, dass als wenn ich eine Seite auf dem Drucker ausdrucke, dass das wip wip und dann ist es da. So, es ist schon je nach Größe des Teils und Verwendung der Materialien ein stundenmäßiger Aufwand, der dahinter steht, teilweise sogar Tage. Aber es ist durchaus möglich. Ne?
Genau, also ich kann vielleicht ergänzen, so Print on Demand im Buchhandel war am Anfang auch belächelt, bis man dann erkannt hat, dass man diese ganzen C-Bücher, C-Teile wären es in der Lagerhaltung, dass man, wenn es geeignet ist, dann kann man die alle virtuell vorhalten und wie du sagst, so die Größe von einer Faust druckt halt in 2-3 Stunden, glaube ich, je nachdem, was man wieder für einen Drucker hat, aber für so Amateurgeräte, da weiß ich es, oder wenn man etwas Größeres druckt, dann hast du immer 12 Stunden. Das ist natürlich, wenn man auf die 6R der Logistik guckt, das Thema Zeit, das Thema Kostenbeschaffung, hast du damit deutlich eleganter gelöst, wenn es das Material zulässt.
Ja, genau. Ja, und ein dritter Punkt, der mir aufgefallen ist, ist natürlich so ein Thema, das ist so halbgrün. Du hast halt eben streckenweise für Produkte sehr individuelle Verpackung, sei es mir fällt nichts ein. Ne? Also du kannst Produkte haben, die halt eben keine Standardverpackung haben. die vielleicht auch nur einmalig transportiert werden müssen. Keine Ahnung, Atomkraftwerk oder ich weiß nicht was.
Ich hätte
Ob
jetzt
du
eher
da
so
eine Verpackung.
die wertvolle Rolex gedacht, wo der neue Inhaber blau als
Das
Lieblingsfarbe hat und dann.
ist. Ja, sehr gut, danke. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Auch wenn das, glaube ich, erstmal nicht viel mit der Logistik zu tun hat, aber das Beispiel zeigt es halt eben doch am Ende dann. Ne? Du kannst eine sehr individuelle Verpackung für ein nicht standardisiertes Produkt machen, und kannst sie einerseits dadurch aufwerten, das geht so ein bisschen in deinen Bereich, und andererseits kannst du ihn halt eben auch, kannst du das Produkt halt eben auch gesondert beschützen oder schützen. Ne? Also
Genau, also wenn
sei,
es da
sei
irgendwie vielleicht so ein Spiegel oder wenn es ein Bauteil für ein Mikroskop, was weiß ich, hast, dann kannst du es
Genau.
natürlich schön einpassen, weil du genau die passende Verpackung das drumherum druckst, ja.
Genau, ne? Und damit kannst du es halt eben mega individualisieren. Einerseits vom Schutzbedarf her, aber halt eben sicherlich dann auch entsprechend für den Kunden.
Ja,
Insofern,
und von
ja.
den, also die Verpackung finde ich auch spannend, weil diese Drucktechniken ja teilweise zulassen, dass flexible Gitternetze zum Beispiel
Ja.
entstehen oder 3D-Raster, ne, wo du auch einen Federeffekt hast und sowas.
Ja, das ist beispielsweise, also im privaten, im Amateurbereich findest du das relativ viel auf Etsy, wo dann halt eben Handyhüllen und sowas alles gedruckt werden können. Da findest du das, genau, da ist dieser Individualisierungscharakter halt eben dann drin. Ne? Nennen wir das mal im B2B-Bereich, im geschäftlichen Bereich, geht es da halt eben dann eher um die Funktion,
Es ist halt
die
immer auch
man
die
passt.
Frage, was kostet ein Guss, ne? Oder was kostet es mit Kunststoffen zu spritzen? Und wenn du dann da diese riesen Aufwände für die Metallblöcke und alles, was es da gibt, siehst, wenn du das mit dem Druck lösen kannst und du hast eine ganz geringe Chargengröße, vielleicht 10, 12, weil du halt die für eine Spezialmaschine brauchst, dann lohnt sich's halt nicht, da diese Formen zu bauen. Also diese Metallformen, die dann wieder für den Polymer, für den Plastikguss verwendet werden. Also ja. Ist auf jeden Fall, hat seine Daseinsberechtigung. Ja.
Absolut. Und damit haben wir eigentlich auch schon so ein Stück weit auf die Vorteile dessen drauf geschaut. Wir haben eine Kostenreduktion bedingt dadurch, dass halt eben Standardmaterial verwendet werden kann. Wir hatten eingangs erwähnt, es ist Plastik, es sind Metalle, es ist Keramik, unterschiedlich kostentechnisch gelagert. Du hast aber tendenziell keine Lagerhaltung dafür. Du hast auch, wenn man es intelligent anstellt, deutlich weniger Transportkosten. Also wenn du heute aus Deutschland dein Ersatzteil nach Australien schickst, hast du Transportkosten. Wenn du dir natürlich einen 3D-Drucker in Deutschland hinstellst, das druckst du nach Australien, verschickst, hast erstmal nichts gewonnen. Aber die Idee wäre ja eher, einen 3D-Drucker nach Australien zu stellen. Und dann hast du die ganzen Transportkosten, die nicht anfallen. Und du bist halt eben weitaus schneller und flexibler, weil du halt eben genau mit diesem On-Demand-Print halt eben dann hingehen kannst und das auf Bedarf dann halt eben drucken kannst und damit schneller bist als jede, also vermutlich schneller als jede Ersatzteillieferung. Und dann auch wieder so ein bisschen der grüne Gedanke da drin, du hast weitaus weniger Materialverschwendung, du hast keinen Verschnitt, ne, sondern das ist häufig dann so ein Pulver, mit dem gearbeitet wird, das erhitzt wird, das verklebt wird. Und dementsprechend bleibt da also auch relativ wenig Verschnitt über, was du am Ende entsorgen musst. Das ist anders bei einer komplexen Holzverpackung oder sonst irgendwelche Geschichten, wo du halt eben deine Logistik große Teile bewegen kannst. Insofern ist das etwas grüner. Den Aspekt würde ich nicht überbewerten wollen, aber er bringt sicherlich damit oder er spricht sicherlich damit rein, und ist gut, auch wenn man da sagen muss, eins der größten Grundlagen oder Materialgrundlagen für 3D-Druck ist Plastik oder halt eben artverwandte Polymere. Wir hatten gesagt, es ist kein Abfall. Gleichzeitig, wie gesagt, wir hatten es eingangs erwähnt, Kunststoffe, Metalle, Keramiken, Gips geht sogar, Kunstharze gehen. Damit kannst du arbeiten. Und da ist ein relativ großer Vorteil, dass du das Zeug sehr leicht und stabil bauen kannst. Ne? Das heißt, du kannst halt eben anhand von Konstruktionszeichnungen, die du notwendigerweise brauchst, um Ersatzteile zu fertigen, die später Maschinen zusammenhalten oder sonst irgendwas. Beispielsweise, man stelle sich vor, in der Luftfahrt oder sonst irgendwas, da sind leichte Materialien halt eben entsprechend wichtig, die aber auch die Stabilität aufweisen, und durch die Kombination oder durch die Verwendung von höherwertigen Stoffen an der Stelle ist eine riesige Stabilität gegeben. Die kannst du dann halt eben entsprechend nutzen und kannst sie dann halt eben auch dann verwenden und kannst sie je nachdem, wie das Produkt gebraucht wird, dann halt eben vorarbeiten oder kannst es dann halt eben weiterhin im On-Demand-Thema lassen. Zum Ende war dann so ein bisschen die Frage, wer verwendet das denn heute? Also von DB Schenker wusste ich es, weil ich mal da im Podcast drüber gesprochen, also im Podcast News drüber gesprochen habe. Als ich dann so ein bisschen geschaut habe, sind das aber auch schon relativ viele Unternehmen weltweit. Das wäre also ein DHL, die damit arbeiten, allerdings auch sehr viel bei den Ersatzteilen für ihre Logistikflotte. Dann ist es Ford aus den USA, die auch die Ersatzteile damit machen, aber sie entwickeln beispielsweise auch Prototypen und Ersatzteile für Prototypen, damit, bevor sie in aufwendige Fertigungsverfahren reingehen, um halt eben zu schauen, was funktioniert an dem Auto, was funktioniert eher nicht, wo haben wir einen Vorteil, wo haben wir keinen. Und durch das Material, was du halt eben an der Stelle dann verwendest, kannst du auch entsprechend dann halt eben sehr viel simulieren. Weiter wurde mir, habe ich dann also noch Themen gefunden, Siemens, Samsung oder auch Tata. Tata ist ein LKW-Hersteller aus Indien, die das also auch für die Ersatzteilproduktion verwenden. Es ist aber nicht so, dass die Autohersteller oder LKW-Hersteller ganze Autos da drucken können, ne, oder was ist die ganze Produktpalette dafür drucken können. Insofern, ja,
Sind halt ausgewählte Materialien wahrscheinlich im
genau.
Kunststoffbereich, aber so wie der Knopf an der Konsole, wenn es den noch gibt, was ja beim LKW wahrscheinlich noch der Fall ist, und wenn der kaputt ist, dann ist es wahrscheinlich ein einfaches, die Pläne dafür vielleicht, also ist mir auch so beim Durchlesen vorhin gekommen, es gibt, glaube ich, auch eine große Quelle an Open Source Print-Dateien, ne? Also das heißt,
Genau.
wenn einer sich mal sowas zeichnet und es funktioniert, also das negative Beispiel ist da die Pistole, die man aus dem 3D-Drucker vermeintlich auch drucken kann, ob die dann einmal funktioniert oder nie oder in welche Richtung sie schießt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn einer diesen Plan hat und diese Pläne werden geteilt im Internet und man kann sie runterladen, dann hast du natürlich schon einen Fundus. Und jetzt vielleicht nicht in Deutschland, wo du alles innerhalb von 2 Stunden hast, aber stell dir vor, du bist in der Mongolei und brauchst was, dann wäre das wahrscheinlich schon eine Lösung in die
Dann nimmst
Richtung.
du deinen kleinen 3D-Drucker aus der Tasche, schließt ihn an Strom an und ab dafür geht's.
Oder den
Genau.
großen, ja.
Mitten in der Mongolei. Ja. Was mich an der Stelle dann, also bis dahin klingt das ja erstmal sehr begeisterungsfähig, ne? Jetzt muss man halt eben dann sagen, eingangs hatten wir es erwähnt, wir sind bei 2, 3 Milliarden, wollen das ganze Thema also 2, 3 Milliarden im Quartal, 20 im Jahr, wollen es auf 150, sagen die dann entsprechend erweitern. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wo kommen denn die Rohstoffe her? Ja, wir haben eine Welt, in der es in gewisser Weise um den Kampf um Rohstoffen geht, ne? Und was zum Geier, oder wie kann das ausgehen, wenn das Thema dann groß wird? Haben wir dafür überhaupt? Und da habe ich dann ein bisschen recherchiert. Ich erwähne es jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal. Wie gesagt, thermoplastische Stoffe, wie ganz viele lustige Abkürzungen, die dahinter stehen. Am Ende kann man sie, glaube ich, unter der großen Kategorie Plastik zusammenfassen, mit denen dort gearbeitet wird. Plastik ist erstmal mega günstig. In dem Punkt habe ich dann also direkt weitergeschaut. Kann man mit recyceltem Plastik das halt eben sogar bauen? Und ja, das geht, ne? Gerade PET-Flaschen oder sonst irgendwas sind dafür sehr gut geeignet, um das also in der Wiederverwertung dann halt eben zu nutzen. Und damit dann halt eben zu drucken. Gerade wenn man, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt in den Flieger reinsteige und wüsste, alle Schrauben an dem Ding sind aus Plastik, aus PET-Flaschen gebaut, würde ich mich nicht ganz so sicher fühlen. Insofern gibt es natürlich dann also auch noch andere Stoffe. Das sind zum Beispiel dann Metalle, Titan, Edelstahl, Aluminium, Kobalt und so weiter. Die werden quasi auch pulverisiert und werden dann halt eben dort gedruckt. Und verklebt, und das Ganze hält dann auch entsprechend in der Ersatzteilindustrie den Anforderungen stand, die dort an Teile gesetzt werden. Das heißt also, in Flieger, wo mit Edelmetall gearbeitet wird, nehmen wir mal leichtes, ne? Wenn es zu viel ist, dann gebt da nicht ab, aber wenn es also gute Edelmetalle sind, die vernünftig gearbeitet sind, dann wird das unseren DIN-Norm und ISO-Norm und weiß ich was da alles gibt, also den sicherheitsrelevanten Themen halt eben dann auch gerecht. Des Weiteren gibt es also noch harze, sogenannte Resine. die dort auch verwendet werden können. Keramiken und komposite Materialien, das sind also Kunststofffasern, mit denen gearbeitet werden kann. Das ist alles sehr viel, sehr spannend, sehr haltbar. Wenn man allerdings guckt, was in der Logistik gebraucht wird, dann sind es halt eben ja sicherlich leichte Teile, aber halt eben vor allen Dingen Teile, die sehr, sehr, sehr stabil, sehr stark sind und den Anforderungen halt eben gerecht werden. Von daher würde ich da jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Aber wenn man halt eben dann auf die Verfügbarkeit dieser Produkte eingeht, dann kommt man so ein bisschen Katze-Schwanz-Problem. Ne? Plastik haben wir jede Menge. Plastik wollen wir ja aber eigentlich nicht, gerade unter dem grünen Gedanken. Immerhin, wenn es die Wiederverwertung von Plastik ist, dann spricht es ja in gewisser Weise für einen gewissen Kreislauf und ist vielleicht ja löblich, wenngleich natürlich die Wiederaufbereitung von Plastik jetzt auch nicht mal ebenso passiert. Ne? Also das schmeiße ich nicht in eine Maschine rein und hinten kommt es dann fertig raus, sondern da sind auch viele teils umweltschädliche Prozesse für notwendig. Und wenn
Wenn
wir dann
du
also
halt, wie du vorhin gesagt hast, wenn du in Australien einen Teil drucken kannst mit Plastik und du sparst dir dadurch einen Transport übers Flugzeug, dann ist die Plastikproduktion ja auch durchaus nachhaltiger als der Flug des Paketes über das Flugzeug. Also von daher, und das ist ja nur ein Beispiel, ne? Ich glaube, das zeigt so den wirklichen Kern dieses Drucks, ist eben diesen ganzen riesen Transportprozess eventuell auf die letzte Meile. Ab dem Druckort bis zum Kunden zu reduzieren. Und diese Dezentralisierung ist eigentlich wahrscheinlich der Schlüssel, ne? Aber das.
Ja, absolut richtig. Ich habe an der Stelle nur noch zu ergänzen, Metalle, Keramiken und so weiter sind natürlich Themen, die gibt es auf dieser Welt endlich. Auch hier kann man hingehen und kann diese halt eben entsprechend wiederverwerten, man kann sie aufbereiten und dann halt eben in den 3D-Druck geben. Ob es davon genug auf der Welt gibt, natürlich gibt es natürlich keine Studie darüber. Aber ich vermute mal, dass Plastik bis auf Weiteres in seinen ganzen komischen Buchstabenformen dasjenige ist, worum es geht, was weiterentwickelt werden kann. Vielleicht auch in Kombination mit anderen Grundstoffen, sodass das Ganze dann halt eben den Anforderungen gerecht wird und vielleicht den Sprung über die Ersatzteillogistik hinausgeht, obwohl auch ja schon da eine ganze Menge gewonnen wird, wenn wir beispielsweise weltweit unsere Ersatzteile drucken können und sie nicht mehr transportieren müssen.
Genau, bei den anderen Geschichten ist halt der Wettbewerb um den Preis und da ist halt so ein 12-Stunden-Druck nicht wettbewerbsfähig mit, ich spritze das in 0,5 Sekunden und mache davon 10.000 in der Stunde, wenn ich
Genau.
die Form mal habe. Und ja.
Genau. Ja, zum Abschluss, wie wird der 3D-Druck in der Logistik die Logistik selbst verändern oder wie wird das generell halt eben dann die Wirtschaft verändern? Gibt es verschiedene Thesen, die aber letzten Endes alle in unterschiedlicher epischer Breite darauf eingehen, dass das Thema durchaus die Chance hat, disruptiv im Bereich der Wirtschaft zu sein, vor allem in der Logistik. Es hat durchaus Potenzial, allerdings ist der Durchbruch bisher nicht gelungen. Von daher bleibt so ein bisschen abzuwarten, ob diese Wachstumszahlen, die wir auch eingangs genannt haben, dann erreicht werden können. Ich bin gespannt darauf. An einer Stelle, AIB.com, habe ich noch gefunden, manche Experten gehen davon aus, dass es in 20 oder 50 Jahren mobile Produktionsplattformen geben wird, die direkt vor Ort Bauteile ausdrucken. Womöglich werden die dann nur noch Rohstoff- und 3D-Drucker-Kartuschen um die Welt transportiert. Ist eine These, lassen wir mal so stehen. Ist, glaube ich, etwas weit gegriffen, aber der zeitliche Horizont, das war von 2019, ist ja da mit 20 bis 50 Jahren auch erstmal etwas breiter aufgestellt. Von daher werden wir das
Ist
Thema begleiten.
ein bisschen so, wie wenn irgendwann vielleicht jemand gesagt hat, es gibt bald keine Bücher mehr, weil wir drucken uns alles selbst aus. Hat sich auch nicht so als wahr erwiesen. Es sind halt die individuellen Sachen, die gedruckt werden, aber die Massenware kommt
Genau.
halt aus der Fabrik. Und das wird sich auch wahrscheinlich bei dem Thema schwer ändern lassen. Ja.
Damit sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema ein wenig näher bringen und ihr konntet davon profitieren, dass wir uns damit mal wieder beschäftigt haben. Und ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.
Macht's gut.